Allegra und einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße Sie zur Ausgabe 36 des Podcasts aus der Bibliothekswissenschaft. Mein Name ist Carsten Schuld und ich mache diesen Podcast. Seit der letzten Ausgabe ist fast ein halbes Jahr vergangen. In dieser Zeit habe ich an einem Buch gearbeitet und meine Energie darauf konzentriert. Wie das mit solchen Buchprojekten ist, ist es selbstverständlich noch lange nicht fertig. Aber immerhin ist es so weit fortgeschritten, dass ich mich jetzt wieder diesem Podcast hier zuwenden kann. Die erste Studie, die ich vorstellen möchte, habe ich eher wegen dem Thema gewählt, weniger wegen den Ergebnissen oder der möglichen Bedeutung für Bibliotheken. Ich war einfach wieder einmal überrascht und gleichzeitig auch nicht überrascht vom Markt, der sich um Bibliotheken und um die Wissenschaft herum etabliert und entwickelt. Im Soundtrack zum Woodstock-Film von 1970 gibt es da eine Stelle, wo jemand von der Bühne erst erzählt, dass am Tag vorher eine Würstchenbude niedergebrannt ist, aber dann, dass der Guy, der die Bude betreibt, jetzt immer noch Hotdogs verkauft. If you believe that capitalism isn't that weird. Der Satz hat sich so ein wenig bei mir eingeprägt und immer wieder, wenn ein neuer kommerzieller Service im Umfeld von Bibliotheken auftaucht oder eine neue Form von Gebühr erhoben wird, fällt er mir wieder ein. Eigentlich sollte uns nichts überraschen, sondern wir sollten uns daran gewöhnt haben, dass immer irgendwer versuchen wird, Profit zu machen. Aber, well, es geht in der Studie jetzt also um kommerzielle Services, bei denen Forschende buchen können, dass aus ihren wissenschaftlichen Artikeln allgemein verständliche Meldungen werden, die dann über Public Science Zeitschriften oder Homepages verbreitet werden. Und selbstverständlich dann auch in den sozialen Medien beworben. Gegen Gebühren. So, if you believe that capitalism isn't that weird. Die zweite Studie stammt aus der gleichen Zeitschrift wie die erste. Aber das ist die ganze Verbindung zwischen beiden. Das Thema ist ein ganz anderes. Es geht darum, welche Gründe Forschende an einer spezifischen US-amerikanischen Hochschule dafür haben, Bücher, also Monographien, als Open Access zu publizieren. Oder Buchkapitel, also zumeist Beiträge in Sammelbänden. Auch das ist ein sich entwickelndes Feld und in gewisser Weise ein, in Anführungsstrichen, Markt, der sich um die Wissenschaft herum etabliert. Das ist dann doch noch eine Verbindung zwischen den beiden Texten. Okay, if you believe that capitalism isn't that weird. Aber es ist ein etablierteres Feld als die Wissenschaftskommunikation gegen Gebühr. Immerhin das. Im Interlude verweise ich noch auf zwei meiner Texte, die in den letzten Monaten erschienen sind. Sektion 1. Kommen wir zum ersten Thema. Es gibt kommerzielle Anbieter, denen Forschende Geld geben können, damit diese Anbieter dann aus wissenschaftlichen Arbeiten Artikel machen, die sich zum Beispiel für Zeitschriften eignen würden, welche sich an die allgemeine Öffentlichkeit richten. Diese populärwissenschaftlichen Artikel werden dann von den kommerziellen Anbietern publiziert, an solche Zeitschriften weitergegeben und in den sozialen Medien verbreitet. Es ist Wissenschaftskommunikation, aber halt in einer Form, wo Forschende dafür zahlen. In der Studie, die ich besprechen werde, geht es darum, warum Forschende das tun und was ihre Erfahrungen sind. Erstmal die bibliografischen Angaben. Es handelt sich um den Artikel Worth the Cost, Researchers Use and Experiences with Commercial Services for Research Outreach. Geschrieben hat den Hamid A. Jamali. Jamali arbeitet an der Charles Sturt University in Australien. Veröffentlicht wurde er im Journal of Librarianship and Scholarly Communication, Jahrgang 13, 2025, Ausgabe 1. Ich denke, es ist relevant, dass Jamali in Australien forscht. In diesem Land wird von der Forschungspolitik mehr Wert darauf gelegt, dass Forschende ihre Ergebnisse einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Also in gewisser Weise den Wert ihrer Arbeit nochmal anders beweisen müssen, als nur über Zitationen, als es im Dachraum passiert. Vielleicht ist das Thema kommerzieller Anbieter auf diesem Feld deswegen in Australien einfach präsenter. Zu diesen Anbietern. Auf der einen Seite ist es erstaunlich, dass sie existieren. Braucht es die wirklich? Können die etwas, was nicht zum Beispiel auch die Marketingabteilung der Hochschulen übernehmen könnten? Aber auf der anderen Seite ist es selbstverständlich auch nicht so überraschend. Es gibt die Forderung, dass Forschende in Anführungszeichen allgemeinverständlich publizieren sollen oder auch vermehrt Medienauftritte haben sollen und so weiter. In einigen Ländern mehr als in anderen. Und wenn es diese Forderung gibt, insbesondere wenn Forschende dafür nicht ausgebildet sind und auch keine Ressourcen erhalten, besteht halt ein Markt und damit auch Anbieter, die Angebote auf diesem Markt machen. Insoweit ist es nicht ganz so wird. Vielleicht bin ich aber auch einfach nicht innovativ genug, um solche Marktlücken selber zu sehen und Startups in diesem Bereich zu gründen. Und nur deshalb kommt es mir komisch vor. Was der Artikel von Jamali jetzt zuerst einmal zeigt, ist, dass dieser Markt überhaupt existiert und dass es eine Anzahl von Anbietern gibt, die auch tatsächlich solche Artikel veröffentlichen, bewerben und verbreiten. Es gibt sogar Spezialisierung, insbesondere Anbieter, die sich auf Visualisierung fokussieren. Das ist also nicht einfach eine Betrugsmasche oder so. Insoweit ist es selbstverständlich auch eine richtige Frage, die Jamali stellt, nämlich, wieso nutzen Forschende diese Services? Methodisch machte er das mit einer einfachen Umfrage, zu der Forschende anschrieb, welche zwei dieser Anbieter genutzt hatten, also zu deren Arbeiten auch tatsächlich Artikel geschrieben worden waren. Die beiden Anbieter sind researchfeatures.com und researchoutreach.org, welche aber beide dem gleichen Herausgeber gehören, also so ein wenig Konkurrenz simulieren, die gar nicht da ist. Zu der Umfrage lud er rund 580 Forschende ein und erhielt 104 vollständige Antworten. Was mir eine recht hohe Zahl erscheint für solche Umfragen, obgleich man beachten muss, dass die Forschenden, die von Jamali angeschrieben wurden, alle praktisch schon mehrere Runden an Selbstauswahl durchlaufen hatten. Sie haben sich nicht nur entschieden, die Umfrage vollständig auszufüllen, sondern schon vorher überhaupt einen dieser beiden Services zu nutzen. Was in der Umfrage erhoben wurde, war recht straightforward. Warum haben Sie es gemacht? Wie waren die Erfahrungen? Wie der Effekt? Würden Sie es anderen Forschenden empfehlen? Ich fasse die Ergebnisse mal kurz zusammen. Es gab eine recht breite Verteilung über die Länder, aus welchen die Forschenden stammten, aber eine Tendenz hin zu den reichen Ländern wie USA, Japan oder Deutschland. Jamali hat die Forschenden selber in männlich und weiblich eingeteilt, was, naja, nicht perfekt ist, aber nach seiner Einteilung haben weit mehr Männer als Frauen diese Services in Anspruch genommen. Interessant ist auch, dass mehr ältere Forschende die Services nutzten, inklusive solchen, die schon in Rente waren. Auch interessant war, dass rund 90% der Antwortenden die jeweiligen Services bislang nur einmal genutzt haben. Es scheint nicht so, als würden die Anbieter mit ihrem Service viele Forschende dazu bringen, mehrfach zu buchen. Dazu passt auch, dass viele Forschende von den Services selber angesprochen würden und nicht etwa von alleine auf sie zugegangen sind. Teilweise scheint das recht aggressiv zu passieren, also so richtig mit Cold Calls und Upselling versuchen. Und trotzdem waren viele Forschende auch nicht unzufrieden. Sie verstanden die Services und deren Angebote als eine Möglichkeit, ihre eigene Forschung einer weiteren Öffentlichkeit zu präsentieren, von anderen Forschenden oder der Presse wahrgenommen zu werden und so weiter. Halt als Marketing. Viele sahen es auch als Versuch, den sie zum Beispiel mit Projektmitteln finanzierten, die so oder so ausgegeben werden mussten. Andere bezahlten die Kosten aus ihrer eigenen Tasche. Jamali hat nicht erhoben, wie hoch die Kosten für die Forschenden konkret waren, spricht aber für einen Anbieter von offiziellen Preisen von 1200 Pfund pro Artikel. Das sind rund 1400 Euro oder 1300 Franken. Und zwar für einen Artikel, wohl ohne alle Zusatzservices, die man sich noch so buchen lassen kann. Bei den restlichen Erfahrungen halten sich dann die Antworten oft die Waage. Einige Forschende sind sehr zufrieden, einige sehr unzufrieden und die meisten so lala in der Mitte halt. Das bezieht sich zum Beispiel darauf, wie gut sie den gesamten Prozess fanden oder den fertigen Artikel. Einige fanden es gut, dass sie ihn korrigieren konnten, andere gerade nicht. Einige waren mit den Effekten sehr zufrieden und hatten den Eindruck, dass der Artikel über ihre Arbeit weithin wahrgenommen wurde, andere gerade nicht. Wieder andere sahen ihn als Marketing, bei dem man halt immer schwer sagen kann, was der eigentliche Effekt ist. Und auch bei den Kosten gab es ähnliche Ergebnisse. Einige waren zufrieden mit den Kosten, andere fühlten sich übers Ohr gehauen und viele beklagten die konstanten Versuche, noch mehr zu verkaufen. Vielleicht relevant an den Antworten war auch, dass eine Anzahl von Forschenden die Artikel der Services selber wieder nutzten, um zum Beispiel Werbung für ein eigenes Buch zu machen. Und dass einige darauf hinwiesen, dass sie die Services genutzt hatten, weil sie zwar die Aufgabe hätten, Wissenschaftskommunikation zu betreiben, aber dafür von ihren Hochschulen weder Mittel noch Beratung noch Infrastruktur zur Verfügung gestellt bekommen. Insoweit waren die Services für sie tatsächlich auch hilfreich. Was lernen wir jetzt aus diesen Ergebnissen? Ist es einfach Everyday Capitalism? Ist es eine Gefahr für die Forschungscommunity? Und, weil wir uns hier im Podcast mit Bibliotheken beschäftigen, was ist mit den Bibliotheken? Jamali macht ganz am Ende des Textes einige ganz allgemeine Aussagen zu den Bibliotheken. Es ist ein Servicebereich, den man beobachten sollte, wo sie selber Beratung und vielleicht auch eigene Services anbieten sollten. Aber das ist alles nicht so richtig überzeugend. Oder halt das, was man immer sagt. noch mehr Aufgaben für Bibliotheken und so. Mir scheint aber eher, wenn, dann hat das Thema Bedeutung für die gesamten Hochschulen, noch nicht spezifisch für die Bibliotheken. Es wäre interessant zu wissen, ob solche Services auch im Dachraum stark aktiv sind. Wie gesagt, es gab unter den Antworten Forschende aus Deutschland, aber es gibt viele, viele Forschende in Deutschland, insoweit ist es nicht überraschend, ein paar zu finden, die solche Services nutzen. Aber ist es einfach ein kleines Nebenthema oder ist es ein allgemeiner Trend? Werden im Dachraum Forschende auch dazu angehalten, verstärkt Wissenschaftskommunikation zu betreiben, wie es in anderen Staaten wie Australien der Fall ist? Also so richtig, dass sie es wirklich machen müssen? Oder nur so als Nebensatz in Gesamthochschulstrategien? Wenn, dann scheint mir der Artikel zu zeigen, dass da ein Thema ist, nämlich kommerzielle Dienste für Wissenschaftskommunikation, das man sich einmal näher anschauen sollte. Interlude. Wie gesagt, sind seit der letzten Ausgabe des Podcasts einige Monate vergangen. Seitdem habe ich 2 Texte geschrieben und auch publiziert. Auf die will ich kurz verweisen, auch weil ich denke, dass sie inhaltlich relevant sind. Der erste Text erschien in der OBIB, Ausgabe 2 diesen Jahres, also 2025. Titel ist Bibliotheksentwicklungspläne, Anmerkung zu einem aktuellen Trend. Was ich hier thematisiere, ist das. In recht vielen deutschen Bundesländern und in noch mehr österreichischen Ländern wurden in den letzten Jahren sogenannte Bibliotheksentwicklungspläne produziert. In den Plänen soll drinstehen, wie sich die Bibliotheken im jeweiligen Land oder Bundesland in den nächsten Jahren entwickeln sollen. Manchmal, oft in Deutschland, bezieht sich das auf alle Bibliotheken im jeweiligen Bundesland. Sonst, oft in Österreich, geht es um die öffentlichen Büchereien, aber nicht um die Hochschulbibliotheken des betreffenden Landes. Aber es ist auffällig, dass recht viele dieser Pläne in den letzten 5 bis 10 Jahren erstellt wurden. Oft, weil der jeweilige Landesverband des Deutschen Bibliotheksverbandes oder des Büchereiverbandes Österreich die Kraft, welche den Plan vorantrieb, aber eigentlich immer mit Unterstützung oder gar im Auftrag des jeweiligen Landes. Die beiden nationalen Verbände unterstützten diese Bibliotheksentwicklungspläne explizit. In Österreich wurde sogar noch ein eigener landesweiter Plan ausgearbeitet. Unter Ausarbeiten sollte man sich nicht vorstellen, dass der jeweilige Plan einfach an einem Schreibtisch in, was weiß ich, Eisenstadt oder Schwerin entstand. Vielmehr steckte da immer ein sichtbarer Aufwand hinter. Gerade in den österreichischen Plänen wird auf Workshops, Umfragen, partizipative Prozesse verwiesen, die im Rahmen der Erarbeitung stattfanden. Außerdem sind fast alle diese Pläne in Designfirmen designt worden. Das sind keine reinen Verwaltungsdokumente, sondern oft Broschüren mit Bildern, Grafiken, visuellen Elementen und so weiter. Und umfangreich sind sie, gerne 50 Seiten. Aber, das war der Aufhänger meines Artikels und auch der Grund, warum ich ihn schreiben wollte, was steht da eigentlich drin in den Plänen? Wer nimmt es wahr? Ich habe die alle gelesen und Gemeinsamkeiten festgestellt. Beispielsweise gibt es in fast allen Plänen Vorworte von Politikerinnen, die immer sagen, wie dufte die Bibliotheken schon arbeiten. Und dann wird der größte Teil der Pläne davon eingenommen, explizit zu zeigen, wie dufte diese Arbeit tatsächlich ist. Also, wie viele Bibliotheken es jeweils gibt, was die alles schon machen, wie gut die aufgestellt sind und so weiter. Man hat in den meisten Plänen den Eindruck, als ob alles schon super aufgegleist wäre. Aber wenn es schon so gut läuft, warum sind die Pläne dann überhaupt notwendig? Wen sollen sie denn von was überzeugen? Eine andere Sache, die auffällig wird, wenn man die Pläne nacheinander liest. Wirklich geplant wird eigentlich nur ganz, ganz selten. Also so konkrete Pläne wie, bis dann und dann soll das und das erreicht sein, die gibt es fast nicht. Wie viele Bibliotheken sollen neu gebaut und renoviert werden? Welche Medien sollen angeschafft werden? Welches Personal soll eingestellt werden? Welche Weiterbildung sollen besucht worden sein? Solche Sachen, die man im Plan erwarten würde, sind fast nicht zu finden. Wäre ich Politiker in, sagen wir mal, Vorarlberg und würde die Pläne lesen, ich wüsste nicht, was ich dann tun soll. Selbst wenn ich den Bibliotheken etwas Gutes tun möchte. Und zuletzt, das ist vielleicht wieder mein Blick, ist auffällig, dass die Pläne oft so tun, als wäre es jetzt das erste Mal, dass solche Pläne erstellt werden. Aber das ist natürlich nicht so. Es gab im Dachraum schon mehrere Wellen von Bibliotheksplanung, sowohl in demokratischen Zeiten als auch in den Diktaturen. Aber das scheint gar nicht reflektiert zu werden. Was mich wirklich irritiert, jetzt werden diese Pläne in den letzten 5 bis 10 Jahren weitflächig erarbeitet. Mit all dem, was ich gerade gesagt habe. Aber sie tauchen in der Fachliteratur kaum auf. Ich frage mich, warum wurden die dann überhaupt erstellt? Für wen? Mit welchem Ziel? Welchem Inhalt? Haben die überhaupt eine Bedeutung auf der Ebene der einzelnen Bibliotheken? Mich irritiert das alles ein wenig. Und darüber ist mein Text in der OBIB. Inklusive dem Aufruf, den ich hier gerne wiederhole, über diese Pläne und ihre Ziele zu diskutieren. Der zweite Text entstand aus meiner Arbeit als Lehrender an der FH Graubünden, wo ich unter anderem dafür zuständig bin, Studierende in das Bibliothekswesen einzuführen. Und auch aus meiner Tätigkeit in der Redaktion der Libreas. Und zwar geht es darum, mir scheint, dass viele BibliothekarInnen und Studierende nicht so richtig wissen, worüber sie Beiträge schreiben könnten. Also es gibt schon das Wissen, dass es eigentlich wichtig ist, dass möglichst viele BibliothekarInnen sich auch aktiv an den bibliothekarischen Zeitschriften beteiligen, weil nur über den Austausch von Erfahrungen, Ideen, Projekten die Bibliotheken sich entwickeln können. Und je mehr unterschiedliche Erfahrungen geteilt werden, umso besser ist es. Aber es scheint auch oft an Ermutigung zu fehlen, die jeweils eigene Erfahrung als wichtig anzusehen und halt nicht zu denken, dass man selber nicht so viel zu sagen hätte. Plus, es scheint, als hätten BibliothekarInnen und Studierende manchmal die Vorstellung, sie müssten immer gleich wissenschaftliche Arbeiten abliefern. Aber das ist selbstverständlich ein Teufelskreis. Wenn immer nur Forschende wie ich publizieren und dann halt noch, weil das von Forschenden erwarten wird, lange, gut fundiert und so weiter arbeiten, scheint es noch schneller, als wären das die einzigen akzeptablen Publikationen im Bibliothekswesen. Dabei gibt und gab es auch eine ganze Anzahl von anderen möglichen Beitragsformen. Interviews, Berichte, Reviews, die direkte Mitarbeit in Redaktionen und so weiter. Und darüber geht es in meinem zweiten Artikel der letzten Monate. Erschienen im API-Magazin in der zweiten Ausgabe diesen Jahres heißt der Beitrag: Was kann man in bibliothekarischen Zeitschriften publizieren? Einige Anmerkungen für praxisnahe Beiträge. Und darum geht es. Ich beschreibe eine Anzahl von Publikationsformaten, die BibliothekarInnen und Studierende auch aufgreifen können, selbst wenn sie denken, sie selten selber wenig zu sagen. Weil schon dann, wenn sie interessante Fragen haben, die sie anderen BibliothekarInnen stellen und dann diese Interviews veröffentlichen, wäre das schon ein Gewinn für das gesamte Bibliothekswesen. Oder kurz gesagt, es ist ein Aufruf an alle, mehr zu publizieren. Sektion 2. Jetzt komme ich in der zweiten Sektion zum Thema Open Access Books, also zu wissenschaftlichen Büchern oder Beiträgen in Sammelbänden, die als Open Access publiziert wurden. Es geht um folgenden Text: Motivations and Barriers to Publishing Open Access Book Chapters and Monographs, an Institutional Perspective, der geschrieben wurde von William Joseph Thomas, Allison Caffring und Jane K. Hoover. Die sind alle an der East Carolina University tätig, die aber verwirrenderweise in North Carolina ansässig ist, genauer in Greenville. Untersuchungsgegenstand des Textes ist diese Universität. Erschienen ist der Artikel in der Ausgabe 2, Jahrgang 12, 2024 des Journal of Librarianship and Scholarly Communications. Worum es geht, ist eigentlich mit dem Titel klar. Darum, warum Forschende Bücher als Open Access publizieren oder auch nicht. Und die Institutional Perspective heißt hier, dass dies auf der Ebene einer Einrichtung untersucht wurde, halt der East Carolina University, die nochmal in North Carolina ansässig ist. Die AutorInnen sind dann auch alle an der dortigen Universitätsbibliothek tätig. Relevant ist das, weil die Situation von Open Access Zeitschriften schon relativ gut untersucht und bekannt ist, aber die von Open Access Monographien noch nicht. Es gibt sie, aber sie wurden erst vor einigen Jahren als Thema für Verlage, Bibliotheken und AutorInnen entdeckt. Warum das so ist und wie sich das gesamte Feld der Monographien entwickelt, ist nicht Thema dieses Textes. Aber es ist schon ein wenig verwunderlich. Grundsätzlich haben Monographien und Zeitschriften in diesem Bereich aber die gleiche Struktur. Open Access Monographien werden ebenso unter einer offenen Lizenz veröffentlicht, langfristig auf Servern gesichert und die Kosten dafür irgendwie übernommen wie Open Access Zeitschriften. Das kann, was jetzt der aktuelle neue Trend bei Monographien ist, geschehen, indem hochschuleigene Verlage die Herausgabe übernehmen und dann Hochschulen die Kosten direkt tragen. Aber oft ist es so, dass kommerzielle Verlage die Bücher veröffentlichen und dafür eine Gebühr nehmen. Die heißt unterschiedlich, aber oft Book Publishing Fee. Wie hoch sie ist, ist auch sehr unterschiedlich, aber offenbar ist die Zahl, die so in den USA zwischen den Bibliotheken kolportiert wird und die auch der Artikel zitiert, $15.000 pro veröffentlichten Buch. Das sind fast 13.000 Euro oder etwas mehr als 12.000 Franken. Relevant ist, dass die Kultur in verschiedener Wissenschaftsdisziplinen eher von Zeitschriften oder eher von Monographien geprägt sind. Grob gesprochen sind die Naturwissenschaften eher auf Zeitschriften als Publikationsform fokussiert und die Geisteswissenschaften eher auf Monographien. Aber das ist sehr grob, immer mit Einschränkungen, Veränderungen und so weiter. Nur, wenn bislang vor allem Wissen über Open Access Zeitschriften vorliegt, dann heißt das halt auch, dass vor allem Wissen über die Publikationsform eines Teils der Wissenschaften vorliegt, aber halt nicht über die des anderen Teils der Wissenschaft. Was für den Artikel nun getan wurde, war erstens zu untersuchen, wie viele Forschende überhaupt Open Access Monographien veröffentlichen. Und zweitens wurden dann mit einer Umfrage und anschließend mit Interviews Forschende konkret gefragt. Immer mit der Einschränkung. Es ging um die Forschenden dieser einen mittelgroßen Universität in North Carolina. Methodisch ist das jetzt alles nicht innovativ, but it gets the job done. Zuerst wurde herausgesucht, wie viele Bücher und Buchkapitel überhaupt von Forschenden dieser Universität publiziert wurden. Das waren für den Zeitraum von 2020 bis 2023 insgesamt 107 Bücher und 356 Kapitel. Davon waren 2 Bücher und 30 Kapitel im Open Access veröffentlicht. Also eher eine kleine Zahl. Runtergebrochen auf AutorInnen waren es 277, die als Forschende an der Universität angestellt waren. Was heißt, einige haben mehr veröffentlicht als nur ein Buch oder ein Kapitel. Bei den Open Access Publikationen waren es von diesen 277 noch 30 AutorInnen. Also auch wieder eine eher kleine Zahl. In der Umfrage wurden dann alle AutorInnen der Universität angeschrieben, außer denen, die die Hochschule schon verlassen hatten. Bei den Interviews wurde versucht, die 30 Open Access AutorInnen vollständig einzubeziehen. Mit 13 von ihnen konnten dann Interviews geführt werden. Was die reine Auswertung der Zahlen auch zeigte, war, dass an der East Carolina University Bücher vor allem in den Geisteswissenschaften eine Rolle spielen. So wie anderswo auch. Im Department Art and Science wurden fast 100 Bücher oder Kapitel veröffentlicht, in Education mehr als 50. Erst dann folgten die relativ großen Departments Medicine und Health and Human Performance mit je 34. In dieser Hinsicht ist die Hochschule keine Ausnahme. Die Umfrage, an der rund 15% der Angefragten teilnahmen und dann vor allem solche, die eine feste Stelle hatten, ergab keine wirklich richtig überraschenden Ergebnisse. Als Barriere zum Publizieren von Open Access Monographien wurden vor allem die Kosten angesehen, sowohl direkte, die an Verlage zu zahlen wären, als auch indirekte, weil Einnahmen durch Buchverkäufe nicht mehr möglich wären. Positiv wurde gesehen, dass mit Open Access die jeweiligen Bücher und Kapitel frei zur Verfügung stehen würden und so auch nicht ExpertInnen erreicht werden können. Zudem plädierten die Antwortenden dafür, dass die Kosten für Publikationen entweder aus Projektmitteln oder aber von der Universität getragen werden sollten. Soweit so erwartbar. Interessanter waren die Interviews. Ich zitiere hier mal aus dem Text den ersten Satz der Lessons Learned. One general theme from the research was respondents' confusion about the characteristics of open access and how it differs from traditional published e-books. Oder anders gesagt, alle sind verwirrt. Es ist Forschenden nicht klar, was open access in der praktischen Umsetzung heißt. Grundsätzlich stehen sie dem Thema wohl positiv gegenüber, aber sie verwechseln zum Beispiel Open Access und digitale Publikationen an sich. So wurden sie teilweise erst von den Verlagen überhaupt dazu gebracht, ihr jeweiliges Buch und ihr jeweiliges Kapitel frei zu veröffentlichen, weil sie von dieser Möglichkeit vorher nichts wussten. Dass es solche Möglichkeiten gibt und vielleicht auch, wie sie dabei unterstützt werden könnten, ist ihnen oft einfach nicht bekannt. Die AutorInnen der Studie schließen hier mal wieder, dass mehr Aufklärung über Open Access auch in den Wissenschaftsdisziplinen notwendig sei, in denen vor allem in Büchern publiziert wird. Und auch wenn jetzt nichts gegen mehr Aufklärung zu sagen ist, fällt doch auf, dass das immer schon versucht wird und dann doch nicht viel zu ändern scheint. Hier, bei der Auswertung, scheinen die AutorInnen nicht sehr weit zu gehen. Aber vielleicht ist es eher so, dass das Thema, ob etwas Open Access oder nicht publiziert wird, bei Forschenden erst ganz hinten in der To-Do-Liste steht. Vielleicht sind es doch vor allem BibliothekarInnen, die ständig etwas mit diesem Thema zu tun haben. Dazu jetzt eine persönliche Note von mir. Ich hatte schon erwähnt, dass ich in den letzten Monaten an einem Buch gearbeitet habe. Aber selbst ich, der schon wegen diesem Podcast hier ständig mit dem Thema Open Access zu tun hat, habe das Thema wie veröffentlichen in den Hintergrund geschoben. Wichtiger war erstmal, Material zu ordnen, in einen Zusammenhang zu bringen, der ein Buch tragen kann, die ganzen Recherchen und die ganze Denkarbeit für ein Buch zu leisten, es zu schreiben und so weiter. Es fühlt sich dann wichtiger an, das Ding fertig zu haben, neues Wissen produziert zu haben, etwas fertig gemacht zu haben, als jetzt wirklich über die konkreten Formen des Publizierens nachzudenken. Vielleicht ist dieser Fokus auf, wie veröffentlichen, wirklich etwas, was BibliothekarInnen, die sich auf diese Seite der Publikation konzentrieren und halt nicht auf das Erstellen von Texten, so sehr mehr interessiert, dass man es auch den BibliothekarInnen überlassen sollte, darüber nachzudenken. Im Vergleich zur Arbeit, die in einem Buch steckt, ist das Publizieren selber für Forschende wohl oft ein wenig wie eine Steuererklärung. Etwas, was man entweder schnell abarbeiten will oder möglichst weit und lange vor sich herschiebt. Aber nichts, womit man sich oft befassen möchte, obwohl es selbstverständlich notwendig ist. Anyway, wichtigster Punkt für mich war, und deshalb betone ich ihn nochmal, in Fragen Open Access sind alle verwirrt. Gut, das war es mit der Ausgabe 36 des Podcasts aus der Bibliothekswissenschaft. Ich hoffe, es hat Sie interessiert und wir hören uns dann bald wieder. Bis dahin, stay by.